Gemeinde oder anders gesagt, liebe kleine Schar, so wie es der Herr gesagt hat, es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Ich darf uns ganz herzlich grüßen an diesem Missionsabend mit dem Wochenspruch, den wir schon am Sonntag uns gesagt haben, aus Römer 5, Vers 8, wo es heißt, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der himmlische Vater in Jesus Christus kam uns allen entgegen, um uns aus der Dunkelheit und der Hoffnungslosigkeit unseres Daseins zu rufen. Wir sind ja hier als solche, die dankbar sind, die Versöhnung mit Gott in Jesus Christus kennengelernt zu haben und angenommen zu haben. Nun wollen auch wir diese vorlaufende Gnade, das Entgegenkommen der Gnade Gottes für alle Menschen, unserem Nächsten mitteilen, in unserer Stadt, in der ganzen Welt. Denn Mission ist der Auftrag der Gemeinde Jesu überall. Dazu ist Gemeinde Jesu noch auf Erden. Wir grüßen ganz herzlich an diesem Abend, Missionsabend, das Ehepaar Stefan und Karina Beitze. Vor 4 Jahren waren sie schon in unserer Mitte und davor auch schon einmal und jetzt auch wieder. Es ist uns eine besondere Freude, euch hier heute Abend zu haben. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass sie hier Pause zwischendurch machen konnten. Sie haben bereits schon mindestens 13, 14 Stationen in den letzten 4 Wochen hinter sich. Und da war noch eine kleine Lücke in dem Plan, denn sie kamen jetzt aus dem Erzgebirge von Oelsnitz und werden nach Niedersachsen weiterfahren, nach Lüchow. Und da war eine kleine Lücke und da baten wir, ob sie nicht noch in Berlin Halt machen. Und das haben sie getan und darüber freuen wir uns, denn sie versehen ja den wichtigen Dienst in Argentinien, wo auch andere Geschwister vom Missionswerk Mitternachtsruf tätig sind und rufen die Menschen dort auch zu Jesus. Wir sind dankbar, dass wir bereits mit dem Auftrag des Missionswerks Mitternachtsruf über ein halbes Jahrhundert schon verbunden sind. Und lange Zeit durften wir schon im Gebet mit dahinter stehen, in den verschiedenen südamerikanischen Ländern, wo Menschen, Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen das Evangelium nahegebracht wird. Nun sind wir hier, um uns über das Wirken Gottes in dieser Welt neu zu freuen. Und trotz der Kriegswirren in der Ukraine, und wir haben uns ja auch gesagt und gelesen, es kommen dort Menschen zum Glauben unter dem Druck des Krieges. Ein Bruder schrieb ja, dass er sein Haus nicht verlassen hat, sondern er ist mit seiner Familie dort geblieben und sie beten jeden Abend. Und dann schreibt er, und es haben sich viele bekehrt, die kommen hinzu. Ja, was doch die Not alles so bringt, ja, Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und wir haben auch in Berlin diese gewaltigen Flüchtlingsströme und wir haben schon versucht auszukundschaften, wo sie überall untergebracht sind, um ihnen auch Gottes Wort zu sagen. Jeder Mensch braucht Gottes Wort. Wir hoffen auf Gottes Handeln auch in dieser Zeit, denn der Herr liebt die Menschen und er will sie zu sich ziehen. Darum lasst uns gemeinsam dieses Lied 236 singen. Kommt, stimmet alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. 236. Zu dem Nächsten hin, um in die frohe Botschaft zu sagen. Bei diesen Schwierigkeiten in unserer Zeit beschleicht uns dasselbe Gefühl wie einst zur Zeit, als Jesus über die Erde ging, als er auf dem Weg nach Jerusalem war, so in Lukas 19, und sie dachte, das Reich Gottes wird jetzt aufgebaut. Wir beten auch darum, komme bald, Herr Jesus. Ja? Aber dann gab Jesus ihnen ein Gleichnis, dass es nicht ganz so bald kommt, sondern einen Auftrag. Und er sagte, des Menschensohn ist ja gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und dann sagte er ihnen dieses Beispiel: Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihm 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich wiederkomme. Und das ist auch das, was wir heute Abend hören wollen und was wir auch hier immer wieder tun wollen. Handeln, bis der Herr wiederkommt. Nicht müßig dastehen. Wir wünschen uns, dass Gottes Reich bald offenbar wird, ja, und sich der Friede Gottes unter den Nationen ausbreitet, gerade in diesen furchtbaren Zeiten der Unruhe. Aber noch sind wir zum Handeln aufgerufen im Namen Jesu. Ja, und das wollen wir auch beherzigen und uns auch heute Abend durch die Berichte unserer Geschwister motivieren lassen und neu auch innerlich aussenden lassen. Lasst uns miteinander beten und wer kann dazu aufstehen. Heiliger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir und sind überwältigt über deine Liebe, die du zu uns Menschenkindern hast. Wir haben alles getan, um die Gemeinschaft mit dir nicht zu fördern. Und du hast alles getan in Jesus Christus, um uns in deine Gemeinschaft zu ziehen, damit wir Hoffnung haben in dieser Welt, dass wir ein klares Ziel des Lebens vor uns sehen und dass wir nicht in die Verlorenheit abgleiten. Habe Dank, dass du uns nichtsnutzige kleine Menschen gebrauchen willst in dieser Welt, diese deine Liebe kundzutun. Du machst es an allen Orten in dieser Welt, ob dort Krieg ist oder Frieden zu sein scheint. Wir danken dir, dass du überall der Handelnde bist, auch in dem Leben unserer Geschwister Beizel. Du hast sie gebraucht viele Jahrzehnte und nun segne sie auch weiterhin in dem Dienst, den sie tun dürfen. Du hast die ganze Tour, die sie schon hinter sich haben, gesehen. Du hast dein Wort in die Herzen der Hörer gesprochen. Und du willst es auch heute Abend bei uns tun. Darum bitten wir, sei du in unserer Mitte und segne uns, Herr Jesus, dass wir verstehen, was du für uns getan hast und für alle Menschen in dieser Welt, dass wir nicht Müßiggang betreiben, sondern von dir Gesandte sind, Licht in diese Herzen hineinzusprechen. Wir danken dir, dass du uns heute Abend hier in der Gemeinschaft der Gläubigen neu anrühren willst, damit wir dir leben, bis dass du wiederkommst. Amen.
Amen.
Wir nehmen wieder Platz, singen noch mal ein Lied und dann bitte ich die Geschwister Weize gleich, uns zu berichten aus der Missionsarbeit und auch die Botschaft der Motivation für uns weiterzugeben. Und zwar, wir wollen aus dem Lied 383 singen, das Bekenntnis, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Ja, 383. Alle 4 Verse. von diesem Leben, das sich lohnt, Bericht zu geben. Wir freuen uns darauf.
Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Karina und ich sind wirklich sehr froh, hier zu sein. Das letzte Mal, die letzten zwei Male war ich mit unserem Sohn Michael. Der lässt alle ganz herzlich grüßen, erinnert sich immer sehr, sehr gerne auch an diesen Orten, an die Gemeinde, an die Geschwister. Und ja, wir dürfen dem Herrn in Argentinien dienen. Und das jetzt schon, ja, bald 26 Jahre dürfen wir dort sein. Und ja, da ist unsere Familie, der Michael, den kennen die meisten ja, der war ja immer mit mir. Der ist in Uruguay zur Welt gekommen. Karina ist ja aus Uruguay. Wir haben uns in Uruguay kennengelernt. Ich war damals schon Missionar vom Missionswerk Mitternachtsruf in Uruguay. Ledig damals und eine Gemeinde, die ganz in der Nähe war, da sind wir öfters hingegangen und da habe ich sie kennengelernt. Dort kam eben der Michael zur Welt und kurze Zeit danach hat der Herr uns nach Argentinien gerufen. Das ist ja das Land, was gerade daneben ist. Und da kamen unsere Anni und die Damaris zur Welt. Michael 26, sie ist 24 fast und 20. Und sie hat gerade vor ein paar Monaten hat sie geheiratet, einen Deutschen. Wir kommen ja immer so Rhythmus alle drei Jahre, diesmal waren es vier, nach hier. Und ja, wir kannten dem seine Familie schon viele Jahre, mindestens 18, 19 Jahre. Und ja, die Kinder sind gewachsen, auf einmal haben sie sich anders gesehen, ja. Und jetzt habe ich eine Tochter hier in Deutschland. Ja, für uns ist es schwierig, weil sie weit weg ist. Ja, wir können da nicht mal gerade zum Kaffee kommen oder sie kurz mal einladen, komm doch mal vorbei. Das ist ein bisschen weiter weg, aber der Herr gibt auch da Gnade. Und wenn ich jetzt vergesse, den kleinen Pudel da zu erwähnen, habe ich nachher Probleme mit meiner Frau. Ist auch Teil der Familie, ja. Unsere Wendy. Ja, wir dürfen dort in Argentinien einen sehr vielfachen Dienst tun. Und ich möchte einfach jetzt ein Video vorspielen, dass ihr einfach ein bisschen eine Ahnung habt, wie Argentinien eigentlich ist. Jetzt ganz landschaftlich gesehen. Und erstens mal die Größe von Argentinien. Argentinien ist ein großes Land und das wollen wir mal jetzt so querstellen. Von Portugal bis in die Ukraine, ja fast Russland rein. Dass ihr so eine Ahnung habt, wie groß Argentinien ist. Und da geht es dann eben bis Feuerland da unten. Wir haben Tropen, die bekannten Iguazu-Wasserfälle. Richtig tropisch, wunderschön, eins der sieben Welt, Naturwunder. Und dann haben wir auch kalte Gegenden, Süden, Patagonien. Wüste, Eis, ja, da ist selten mal was Grünes, so kalt ist es da unten. Und da haben wir so 2000 Kilometer Schweiz, ja, also ganz ähnlich wie die Schweiz. Und dann weiter nördlich ist es dann, kommt drauf an, wo die Gegend ist, ganz anders. Berge bis zu knapp 7000 Meter. Kaktus, sieht man, wie unterschiedlich. Salzwüste, Wale, ja, die kennt ihr auch. Lamas und Alpakas gibt es bei uns in den Bergen. Sie hat gerade Hunger. Also vom Affen bis zum Pinguin, das ist so ein Wasserschwein. Und im Norden, da streckt man die Hand aus, dann kommen die Schmetterlinge und landen auf der Hand. Argentinien ist ja bekannt fürs Fleisch. Und da gibt es ganz viel. Und das ist Buenos Aires, da wohnen wir. Das ist dann nicht mehr so schön. Berlin sieht ein bisschen schöner aus, aber eben. Das Gute ist, wir haben dort 14 Millionen Menschen, gerade vor der Haustür, und wir wollen ja Menschen erreichen. Und von daher, das ist ein Elendsviertel, bis zu 5, 6 Stockwerke hoch geht das da manchmal. Und ja, Betondschungel. Aber auf der anderen Seite eben, wir können da ganz viele Menschen mit dem Evangelium auch gerade da erreichen. Dienste haben wir etliche. Wir haben eine kleine Druckerei dort. Bis diese Woche arbeitet Eli Schäfer mit seiner Frau noch bei uns. Und jetzt gehen sie in Rente. Also sie fliegen gerade am Freitag zurück und ja, sind dann in Rente. Und wie beim Mitternachtsruf bekannt, wir haben eben auch alles, was mit Zeitschriften, Bücher und Traktate zu tun hat. Also wir sind dort auch im Verlag. Teilweise haben wir etliche Bücher selber geschrieben. Die sind natürlich alle in Spanisch, aber zwei von denen wurden ins Deutsche übersetzt und die tue ich dann nachher vorstellen, die sind da draußen auf dem Tisch. Wir können ganz viele Möglichkeiten zur Evangelisation nutzen, durch die Medien, Fernsehen und jetzt vor allem Internet, werden wir noch darauf zurückkommen. Radio, freitags haben wir da eine ganze Stunde lang Radioprogramm, noch jetzt gerade bevor wir losgefahren sind, an dem Tag, wo wir losgefahren sind, habe ich dann noch das Radioprogramm gehabt, für Argentinien natürlich per Internet und das wird gefilmt und in verschiedene Radiosender ausgestrahlt, Fernsehsender und natürlich auch in verschiedener Weise per Internet. Freizeiten haben wir ganz viele, Jugendfreizeiten, Teenie-Freizeiten und das ist immer wunderbar, wenn man so eine ganze Woche hat, um mit solchen Jugendlichen zusammen zu sein. Die ersten Tage, da ist das die Gespräche kommen da eher stockend, aber dann die letzten 3-4 Tage, da ein Gespräch nach dem anderen, ganz viel Seelsorge. In dieser Gruppe, eins von jeden 3 Mädchen wurde sexuell missbraucht und einer von jeden 5. Also ihr könnt euch vorstellen, was da an Trost, an Hilfe für diese Personen braucht. Natürlich aber auch das Evangelium. Und wenn dann am Ende, die letzte Abend, machen wir dann immer so einen evangelistischen Abend, Aufruf, wer will sein Leben den Herrn Jesus übergeben? Und da könnten wir es immer wieder erleben, dass Menschen zu Jesus finden, ihre Sünden bekennen und ihn annehmen als ihren Retter. Da wir auch sehr aktiv sind zusammen in unserer Gemeinde, außer der Küche sind wir fast in allen Dienstmöglichkeiten mit drin, Karina und ich. Und unter anderem bin ich auch der Älteste oder einer der Ältesten auch der Gemeinde. Und da kommen wir natürlich auch in vielen Pastoren, Gruppen, Freizeiten und auch andere Seelsorge unter Älteste. Evangelisation mit Kindern dürfen wir auch ausführen. Da ist hauptsächlich Karina mit drin. Wenn ich vor 5 Kindern reden muss, da läuft mir der Schweiß den Rücken runter. Also das ist einfach nicht mein Bereich. Aber Karina, die hat da in 2 Minuten hat sie die Kinder um den Finger gewickelt und kann da wirklich mit ihnen Wunderbares machen. Und wir können da eben auf öffentlichen Plätzen, können wir da so Evangelisationen abhalten. Das ist ganz im Norden Argentinien unter Huichí-Indianer. Die haben ihre eigene Sprache, aber in der Schule lernen die Kinder auch Spanisch und von daher können wir dann auch mit denen in Spanisch reden. Und jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte durften wir ein ganzes Jahr lang uns nicht versammeln. Also Argentinien war das Land, was die zweitlängste Quarantäne der Welt hatte. Ja? Australien die erste und wir das zweite. Und das hieß für uns als Gemeinde, war das natürlich eine Katastrophe, weil wir mussten dann alles auf Internet umstellen und natürlich auch die Sonntagsschule. Wir haben da verschiedene Klassen für die verschiedenen Altersgruppen. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir es jetzt? Und dann haben wir dann einfach für die verschiedenen Altersgruppen, die den Unterricht aufgenommen, gefilmt und dann ins Netz gesetzt, also YouTube, und dann den Link den Eltern geschickt, damit die Kinder das sehen können. Und hier ist unser Damaris, einer der Lehrerinnen, und Karina macht den Vogel da, die macht das richtig lustig, da kommen die Kinder und diese Videos, die eigentlich nur für unsere Gemeinde gedacht waren, werden jetzt in ganz vielen Gemeinden oder so Familien weit über unsere Grenzen von Argentinien hinaus gesehen. Konferenzen können wir natürlich abhalten, außer jetzt Corona, aber das ist wunderbar, wir dürfen an vielen Orten Argentinien das Wort weitergeben, Missionskonferenz in diesem Fall mit etwa 1000 Leuten, da haben sich etliche für den Dienst im Weinberg des Herrn rufen lassen. Und das war eine Jugendkonferenz, da sind so an die 3000 Jugendliche und ein paar darunter, die nicht gerade jugendlich sind, aber die fühlen sich als Jugendlichen, da sind sie dabei. Aber es war wunderbar zu sehen, wie Gott auch an diesen Herzen gewirkt hat. Wenn man da so unterwegs ist, ja, da gibt es natürlich auch was zu essen. Und wenn man da in so ganz abgelegenen Gebieten ist, da wird das Essen auf dem Feuer, aus dem offenen Feuer gekocht. Das seht ihr ja an den verrußten Töpfen. Aber wenn man dann manchmal in den Topf schaut, dann kann es einem ganz anders werden. Da ist ein ganzer Kuhkopf mitten im Topf drin. Ja? Man darf da nicht mit den Augen essen. Das ist ganz klar. Man muss das vergessen. Und da schmeckt doch dieser Eintopf schmeckt dann auch noch ganz gut. Und was auch zwischendurch mal einfach so dazukommt, ist auch mal eine Taufe im Fluss. Da war es da gerade nicht so warm. Aber es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen diesen Weg treffen oder diese Entscheidung treffen, ganze Sachen mit dem Herrn Jesus zu machen. Das ist immer ein Fest. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit hatten Argentinien haben ganz viele ihre Arbeit verloren. Argentinien hat fast 50% leben unter der Armutsgrenze. Das heißt, dass eine vierköpfige Familie weniger verdient als 566 Euro pro Monat. Also für vier Menschen, ja. Und viele arbeitslos, dann hat hauptsächlich Carina die Arbeit übernommen, den Leuten vors Haus zu fahren und einfach im Supermarkt eingekauft und Essen vor die Haustür gestellt, Kleidung. Und wir haben sogar Dächer repariert, wo es im Winter da reingeregnet hat. Israelreisen haben wir jetzt auch schon einige organisiert, in Spanisch natürlich. Und das sind richtige Studienreisen, wo Leute wirklich mit nicht nur mit dem Ort, sondern auch mit dem Wort konfrontiert wurden. Und das war für alle, die daran teilgenommen haben, ein gewaltiger Segen. Wir können auch an ganz vielen Bibelschulen das Wort weitergeben. Dieses Jahr sind es, glaube ich, 6 oder 7, an denen wir Unterricht geben können. Und wir merken da richtig einen Hunger nach dem Wort, besonders auch unter Jugendlichen. Manche ältere Geschwister auch drunter, aber hauptsächlich Jugendliche, die wollen einfach mehr vom Wort wissen. Meistens bekommen sie das nicht in den Gemeinden, dann machen wir das per Bibelschule. Wie schon erwähnt, wir können auch im helfen, was Älteste und Leitung von Gemeinden betrifft. Es gibt viele Gemeinden, wo es in der Gemeindeleitung kracht und ja nicht so schön aussieht. Und da werden wir auch gerufen, um da ja, zu helfen, korrigieren, ermutigen. Und in diesem Fall haben wir eine Schulung für Älteste gemacht in einer Gemeinde, die keine Ältesten hat, also keine Pastore. Und nach 1,5 Jahren, wo wir jede Woche mit denen zusammenkamen, wurden sie von der Gemeinde dann als Pastore eingesetzt, anerkannt. Wie schon erwähnt, vieles lief dann per Internet und so konnten wir Konferenzen, Frauenversammlungen, Jugendtreffen, Freizeiten, Teenie-Freizeiten, alles per Internet machen. Wir machen vom Mitternachtsruf, machen wir schon jedes Jahr so eine Konferenz, da laden wir verschiedene Prediger ein, Roger Libby und andere waren auch schon bei uns dort und da kommen in Argentinien, wenn es hochkommt, vielleicht mal 200 Leute zusammen. Aber per Internet haben wir das jetzt die letzten 2 Jahre gemacht und da haben wir gleich so an die 7000 gehabt, die das dann gesehen haben. Also da, ja, man muss einfach neue Möglichkeiten suchen, finden und die dann ausnutzen, um das Evangelium weiterzugeben. Und das sieht dann meistens so aus. Ja, wir haben dort hauptsächlich Zoom und da sieht man da so einen Haufen kleine Kameras da und viele, viele Menschen, die dann zuhören. Und wir machen das dann direkt vom Büro aus. Das ist auch ein Vorteil. Also wir müssen nicht wegfahren. Ja? Hat seine Vorteile und Nachteile. Das war gerade noch, bevor Corona anfing, gerade, ich glaube, das Wochenende davor, war ich noch im Norden unterwegs und da gab es eine Konferenz und da gab es spontan noch eine Evangelisation auf der Straße. Da hat man einfach ein paar Stühle hingestellt, Lautsprecher, Mikrofon und dann haben wir dann eine Evangelisation gehalten. Und da hatten wir ein paar Stühle noch hingestellt und da kam so eine alte Bolivianerin vorbei, 84 Jahre alt. Sie war gerade für dieses Wochenende nach Argentinien gekommen, um ihre Familie zu besuchen. Sie lief die Straße entlang, war müde, setzte sich auf den Stuhl und hörte einfach zu. Und dann durfte sie Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Also auch wieder so ein Timing Gottes, gerade im richtigen Moment, am richtigen Ort, hat sie das Evangelium gehört. Und wahrscheinlich die letzte Möglichkeit gehabt, Jesus Christus anzunehmen. Die zwei Mädchen, die da zu meiner Seite stehen, die hatten sich in einer Teenie-Freizeit bekehrt. Und es vergingen ein paar Jahre und ich musste dann auf eine Bibelschule das Wort, also bestimmte Fächer unterrichten. Und auf einmal sehe ich sie da unter den Schülern. Das hat mir richtig Freude gemacht, weil oft sieht man nicht, wie das weitergeht. Ja, sie haben mal eine Entscheidung getroffen, aber mit den meisten bin ich dann nicht mehr in Kontakt. Und dann das wieder zu sehen, wie sie noch tiefer den Herrn kennenlernen wollen, aber auch aktiv in ihrer Gemeinde sind. Und das war natürlich eine große Freude für uns. Und dieser Mann, das war eine ganz interessante Geschichte, die den Rundbrief bekommen, da habe ich davon erzählt. Es war gerade vor einem Jahr, also mitten in der Corona-Lockdown, da schickt mir eine Schwester aus dem Inneren, 1000 Kilometer von uns entfernt, einfach ein Gebetsanliegen und sagt, du, meine Schwester und mein Schwager sind in Buenos Aires. Mein Schwager geht es ganz schlecht, der hat Krebs im Endstadium. Er war Sportler, aber auf einmal hat er Krebs bekommen und es ging rasant vorwärts. Und sie geben ihm nur noch ein paar Tage Lebenschance. Und ich habe das einfach als Gebetsanliegen so gesehen und das war an einem Samstag nach zwei Versammlungen, die ich gehabt hatte. Und da habe ich einfach am Abend noch, in der Nacht, habe ich dafür gebetet und habe irgendwie eine Last dafür bekommen. Und da habe ich gebetet, Herr, wenn morgen früh ich mich wieder an diesen Mann erinnere, dann ist es einfach ein Zeichen, dass du da was machen willst. Und eingeschlafen am nächsten Morgen, der erste Gedanke war dieser Mann. Und dann habe ich dieser Schwester, die mir geschrieben hat, habe ich gesagt, du kannst mir den Kontakt von deiner Schwester schicken. Ich will mal versuchen, ob sie sich besuchen lassen, ob sie, ich wusste, dass er ungläubig ist und dass sie ja mal als Kind vielleicht eine Entscheidung getroffen hatte, aber eben vom Weg total abgekommen ist, in der Welt gewesen ist und hat eben einen Ungläubigen geheiratet, wollte von Gott eigentlich nichts wissen. Und dann hat sie mir den Kontakt geschickt, ich rufe sie an und stell mich vor, ich kenne eine Schwester und ich habe gehört, dass es euch nicht gut geht. Ich bin Pastor, wenn es euch recht ist, komme ich einfach mal vorbei, um euch zu grüßen und mit euch zu beten. Und hat die Frau sofort zugesagt, aber da habe ich ihr gesagt, kannst du aber noch fragen im Spital, ob ich überhaupt reinkomme. Hat sie gemacht und hat eine negative Antwort bekommen, also in Corona-Zeiten durfte niemand, auch manchmal nicht mal die Familienangehörigen durften nicht in die Spitäler reinkommen, nur die Kranken. Und dann habe ich gesagt, okay, versuchen wir es halt, ich fahre mal hin und vielleicht können wir uns wenigstens mit der Frau im Parkgelände da treffen und zusammen reden. Und dann bin ich hingefahren, 40 Minuten von uns entfernt, komme ich hin und die Frau war gerade nicht da und dann bin ich einfach ins Spital reingelaufen. Die Sicherheitsbeamten haben mich sofort abgefangen und da habe ich gesagt, ich bin Pastor und komme einen Schwerkranken besuchen. Und da hat die Beamtin hat so zur Seite geschaut und hat gesagt, geh durch, ja. Hat mich durchgewinkt und da bin ich im dritten Stock angekommen, wo der lag und auch da war ein Sicherheitsbeamter, ging ich nur grüßend vorbei, hat mich nicht angehalten und konnte ich ins Zimmer rein. Und war dann ein paar Stunden bei diesem Ehepaar und konnte ihnen das Evangelium predigen und dieser Mann hat den Herrn Jesus angenommen. Auch die Frau kam zum Herrn Jesus zurück, hat ihr Leben wieder, hat ganze Sache mit dem Herrn Jesus gemacht und sie versprach mir noch an diesem Bett, versprach sie ihm eigentlich, ich werde alles machen, dass unsere Kinder auch zum Herrn Jesus finden, wie du es jetzt gefunden hast, und dass wir uns im Himmel wiedersehen. Ich habe ihnen noch eine Bibel gelassen und diese Bibel hat er noch 7, 8 Tage hat er noch da drin gelesen und dann hat der Herr ihn heimgeholt. Das war vor einem Jahr. Jetzt gerade vor ein paar Wochen waren ein paar Mitarbeiter von uns eben in der Gemeinde, wo die Frau von ihm hingeht und hat sie zufällig getroffen, zufällig hat sie ihr Zeugnis erzählt und da kamen gerade die Kinder angerannt und haben dann Bibelverse vorgesagt. Also gerade das, was die Frau versprochen hatte, ihrem Mann, das ist sie jetzt am Machen, die Kinder sind in der Gemeinde und wie es aussieht, kennen sie schon den Herrn Jesus und gehen den Weg mit ihm. Also wirklich herrlich zu sehen, wie Gott einfach wirkt. Und so könnten wir noch ganz viele von solchen Beispielen erzählen. Das ist unser Team in Argentinien, ehrenamtlich hauptsächlich. Hier sind Erich und Jutta Schäfer, die eben diesen Freitag jetzt zurückkommen, also in Rente gehen. Und da ist die Familie von Daniel und Nadja Schäfer, die da ganz rechts auch noch sind, im unteren Bild. Und die sind jetzt für ein Jahr nach Bolivien gegangen, in unsere Arbeit von Mitternachtsruf da in Bolivien. Auch ein Gebetsanliegen. Wir wollen einfach auch da mal eine Zeit dienen. Aber im Moment sind wir jetzt als ganzheitliche Arbeiter sind wir alleine. Also auch das ist ein Gebetsanliegen, dass der Herr uns mehr Mitarbeiter schenkt, dass der darin leitet, führt und erweckt, aber auch die Möglichkeiten, die wir haben, auch ausnutzen können. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten und jetzt einfach von der Kraft, von der Zeit her wird nicht so viel gemacht werden können. Und eben, wir können das Evangelium verkündigen, wir können das Wort weitergeben in so vielen Orten, sei es unter den Indianern, sei es in großen Städten, in kleine Gruppen oder große Konferenzen, aber wir haben offene Türen, wie der Apostel Paulus auch immer wieder sagte, ja, bete, dass der Herr uns die Türen öffnet und dass wir einfach das Evangelium, das Wort in rechter Weise weitergeben können. Das ist auch unser Gebetsanliegen. Herr Jesus hat gesagt, wir sollen geht in alle Welt und predigt das Evangelium, geht hin bis ans Ende der Welt. Und ja, bei uns ist das Ende der Welt. Von Jerusalem aus gesehen, Feuerland ist Ende der Welt. Ja? Und ja, Gott sei Dank konnten wir auch dort schon das Wort predigen. Nochmal unsere Familie, einfach als Gebetsanliegen. Und hier links, wenn man hier in den Raum geht von den Büchern, da ist auch unser Gebetskärtchen. Nehmt es gerne mit. Wir sind sehr dankbar für jedes Gebet, was für uns zum Herrn aufsteigen darf. Denn wir sind darauf angewiesen. Ja, das ist einfach ein Zusammendienen, wenn wir so stehen. Ja, der eine geht, der andere betet, aber wir brauchen halt alles. Ja, ohne Gebet funktioniert das Werk nicht. Und die uns einen Rundbrief haben wollen, die können es einfach in eine E-Mail schreiben. Und darum bitten und dann schicken wir ihnen das ein Formular, was man auffüllen muss. Oder es gibt da so Kärtchen auch hier am Tisch, die man da ausfüllen kann. Wir müssen wegen dem Datenschutzgesetz da die Unterschrift haben, sonst dürfen wir euch keinen Rundbrief schicken. Das ist jetzt in Deutschland so üblich. Aber vielen Dank, wenn ihr da im Gebet hinter uns steht. Das wäre jetzt was, kannst du das Licht anmachen? Ja. Yeah. Das wäre was von Argentinien uns im Dienst ist. Und da möchte ich einfach noch gerade ein paar Bücher vorstellen. Die zwei, die ich selber schreiben konnte. Henoch, eben wie dieser Mann, der vor der großen Sintflut entrückt wurde, der treu war und mit dem Herrn wandelte und ein wunderbares Vorbild und auch eine Anregung für uns, Ermutigung für uns, wenn wir in Zeiten wie vor Noah ja, leben. Da wissen wir, der Herr Jesus kommt ganz bald, aber das kann uns richtig ermutigen, auch diesen Weg zu gehen. Und dann noch Kaleb, ermutigendes Vorbild und geistlicher Leiter in einer rebellischen Welt. Wir werden es jetzt gerade sehen, wir leben in einer rebellischen Welt. Und Kaleb und Josua waren die einzigen, die sich da auszeichneten, die treu dem Herrn nachfolgten, obwohl das ganze Volk ja, diesen 10 Kundschaftern da und ihrem Unglauben folgten. Und sie blieben alle in der Wüste. Nur Josua und Kaleb kamen ins verheißene Land. Und das ist auch richtig eine Ermutigung, auch heute. Auch wenn es viele Gläubige gibt oder Christen, die sich Christen nennen, die mit Gott vielleicht nichts mehr zu tun haben wollen oder vom Weg abkommen, lasst uns einfach treu bleiben. Das Buch ist eine Ermutigung dafür. Und das Thema heute ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Und da möchte ich einfach zwei Bücher erwähnen, die gut dazu passen. Wir werden nicht schweigen. Von Erwin Lutzer ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und der kommende Abfall vom Glauben. Auch sehr passend zu dem Thema, was wir jetzt gerade betrachten werden. Okay, dann lasst uns zusammen Matthäus 24 aufschlagen. Da steht nämlich dieser Satz, den ich gerade erwähnt habe. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist unser Thema heute. Ja, ich bin überzeugt, dass die Verführung das Zeichen der Endzeit ist. Wieso tue ich das so behaupten oder auf jeden Fall so sehe ich das? Es ist einfach so, dass in allen oder in den meisten Stellen, wo von der Endzeit die Rede ist, man die Verführung sieht. Ja? Dass einfach die Verführung überhand nehmen wird. Und da wir gerade in Matthäus 24 sind, wollen wir einfach mal sehen, was der Herr Jesus darüber gesagt hat. Wir wissen ja, diese Endzeitzeichen, die da in diesem Kapitel vorkommen, sie haben ihre höchste Erfüllung erst in der Trübsal. Wir müssen nur Matthäus 24 neben Offenbarung 6 bis 19 legen. Und da können wir sehen, wie die Gerichte, die dort erscheinen, in Matthäus 24 vorausgesagt wurden. Und da eben ihre höchste Erfüllung finden. Aber wenn wir heute schon das sehen, wie nah muss erst dann die Entrückung der Gemeinde sein, wenn wir diese Zeichen, die in Matthäus 24 für die Trübsal geschrieben worden sind, schon heute sehen. Und das wollen wir jetzt einfach lesen. Der Herr Jesus hat in diesen Endzeitzeichen nur ein Zeichen wiederholt. Nur eins. Und das ist Verführung. Und er wiederholt es viermal, erscheint es, das Wort Verführung in diesen Versen. Kapitel 24, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Im Vers 11 steht, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. 23 geht es gleich weiter. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Seht ihr? Viermal erscheint dieses Wort verführen in dieser Endzeitsrede des Herrn Jesus Christus. Aber wir können auch zu dem Apostel Paulus gehen. 2. Thessalonicher 2. In diesem Kapitel wird ja vom Antichristen geredet. Der Apostel Paulus sagt voraus, dass dieser Mann kommen wird und was er tun wird. 2,7, 2. Thessalonicher, Hauptmerkmal ist, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung. Also wir sehen Gesetzlosigkeit, betrügerische Kräfte, Verführung, immer dasselbe. Aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben und so weiter und so fort. Johannes spricht ja vom Antichristen, ist der Einzige, der das Wort Antichrist überhaupt erwähnt. Nicht mal in der Offenbarung, er erwähnt das im 1. Johannesbrief, zum Beispiel 2,18, 22, 4, 3, 2. Johannes 1, 17, unterspricht er vom Antichristen und er sieht es auch mit einer Verführung. Antichrist bedeutet gegen Christus, aber es bedeutet auch anstelle von Christus. Und gerade diese zwei Konzepte finden wir vom Johannes aufgezeigt. Auch wieder Verführung. Einer, der sich an die Stelle des Herrn Jesus stellt. Ist es aktuell, die Verführung? Sehen wir sie heute? Wollen wir einfach ein wenig betrachten. Und wir hatten ja gerade 2. Thessalonicher und da könnten wir den Vers 3 auch noch lesen. Da sagt der Apostel Paulus, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall, da ist das griechische Wort Apostasia, kommen. Und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also auch wieder etwas, was mit Verführung zu tun hat. Und hier wird das Wort Abfall gebraucht. Natürlich meinen wir da nicht den Abfall von der Küche oder so. Nein, wir meinen davon etwas, wo man sich dran gehalten hat und jetzt entfernt. Das ist das Wort im Urtext. Und dann am deutlichsten finden wir das noch in 2. Timotheus. Und jetzt möchte ich Sie einladen, wenn Sie eine Bibel dabei haben, einfach 2. Timotheus aufschlagen, weil wir werden da bleiben und da einige Sachen betrachten. 2. Timotheus, Kapitel 3, schreibt der Apostel Paulus von einer ganz gefährlichen Zeit. Und da erscheinen die Eigenschaften der Leute der Endzeit, verschiedene Eigenschaften. Und da möchte ich einfach, was mit Abfall zu tun hat, hervorheben, Kapitel 3, Vers 5. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft auch verleugnen sie. Sie haben noch einen Schein, aber sie sind es nicht mehr. Sie waren dabei, aber sind abgefallen. Kapitel 4, Verse 3 und 4 ist es noch klarer, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihrem eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Auch wieder Abfall. Ja, wenn ich von Abfall rede oder Apostasie, dann meine ich nicht unbedingt die Gläubigen, sondern ich meine das Christentum. Das Christentum, was an etwas glaubte oder ja, irgendwie daran hing und dann sich davon loslöste. Das ist das, was wir heutzutage sehen. Ja, fast in der ganzen Welt waren die christlichen Prinzipien waren in der Gesellschaft zu sehen. Das haben wir in der Geschichte, in der Literatur, in den Gesetzen, in den Gewohnheiten, in der Erziehung, in der Kunst, in der Zeitzählung, vor Christus, nach Christus, überall irgendetwas mit Christus und mit Christentum. Aber es ist erschreckend zu sehen, wie es gerade in den letzten Jahrzehnten, vielleicht besser gesagt die letzten Jahre, ganz antichristlich wurde. Oder anstelle von Christus Sachen, Menschen gekommen sind. Aber der Apostel Paulus warnt eben da im Kapitel 3, Vers 1, dass es ganz gefährliche Zeiten sein werden. Für wen? Ja, für die wahren Gläubigen. Weil es geht da ganz hart auf sie zu. Und das sehen wir einfach immer mehr in unserer Gesellschaft. Bei uns wird das Wort Dekonstruktion sehr oft gebraucht. Abbau. Abbau von Werten, die man bis jetzt ja, gefolgt war. Das sehen wir zum Beispiel bis hin in die Sprache. Ich weiß nicht, wie aktuell das hier in Deutschland ist. Aber bei uns, alles was männlich ist, das wird jetzt da so umgebogen, ja, in einem Wörter erfunden, die es gar nicht gab, ja, oder Änderung von Wörtern, die gar nicht in der spanischen Sprache existieren. Ich glaube, in Deutschland gibt es sowas Ähnliches. Ja? Ich habe mit einer jungen Frau geredet, die in einer Universität arbeitet und die E-Mails an alle Schüler schreiben musste. Die hat mir gesagt, ich muss alles in dieser inklusiven Sprache das schreiben. Mache ich das oder mache ich das jetzt nicht? Ja? Das war ihre Frage. Eben, Abbau der Werte. Alles wird flachgelegt. Und es gab Sachen, die über Jahrhunderte feststanden. Und auf einmal ein Ding nach dem anderen wird da einfach weggefegt. Und wir hatten ja gesehen, was Apostel Paulus von der Zeit des Antichristen geschrieben hatte. Und er nannte ihn den Gesetzlosen oder die Gesetzlosigkeit. Also alles, was Gesetz war, wird auf Seite geschoben, wenn der Antichrist kommt. Aber sehen wir das auch jetzt schon? Wenn wir von Gesetzlosigkeit reden, da denke ich sofort an die 10 Gebote. Ja, die kennen wir ja alle. Und die meisten Länder mit christlichem Hintergrund, jüdisch-christlichem Hintergrund, haben die 10 Gebote, oder auf jeden Fall die mit den Menschen zu tun haben, das zweite Teil der 10 Gebote, haben sie irgendwo in ihren Gesetzen, in den Grundgesetz verankert gehabt. Nicht wahr? Und jetzt, wie sieht es jetzt da aus? Den wollen wir einfach mal kurz durchgehen, ja? Die ersten vier Gebote haben ja mit Gott zu tun. Mit Gott die Ehre geben, nicht den Götzen, nicht vor ihnen niederfallen. Gott den ersten Platz auch im Alltag einräumen. Aber was sehen wir? Gott ist nicht mehr da. Wir nennen es ja das christliche Abendland. Wir müssen das Wort christlich wegradieren, weil es bleibt nur noch Abendland. Von Christus ist nicht mehr viel zu sehen. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, das kam in der Zeitschrift vom Mitternachtsruf vor ein paar Monaten, das hat mich richtig beeindruckt, in USA, ein christlich, sogenanntes christliches Land, ja? In einer Schule, in allen Altersgruppen wird da gesagt, sie sollen ihr Lieblingsbuch mitbringen, am nächsten Tag ihr Lieblingsbuch mitbringen. Ein 6-jähriger Junge hat sein Lieblingsbuch mitgebracht, aber welches war das Buch? Die Bibel. Als die Lehrerin die Bibel sah, hat sie ihm gesagt, bring das sofort wieder nach Hause. Hier in unsere Schule darf keine Bibel rein. Harry Potter natürlich, sofort angenommen, ja, aber Bibel nicht. So sieht's aus. Gott wird auf die Seite gestellt. Und wenn alles, was mit Gott zu tun hat, weggefegt wird, dann können wir uns vorstellen, dass die anderen Gebote auch darunter zu leiden haben, was mit den Mitmenschen zu tun hat. Dann lassen wir uns einfach zum 5. Gebot gehen. Da, wir sollten ja die Eltern ehren. Wie sieht es da aus? Ja, ich glaube, wir wissen genau, wie es da zugeht. In Kanada kam ein Vater ins Gefängnis, weil er seiner Tochter, die im Teenie-Alter war, verboten hat, sich in einen Jungen umzuoperieren. Er hat es ihr verboten. Und er hat sie immer noch als Tochter angeredet, obwohl sie sich als Junge fühlte. Sie ging zur Polizei, das kam zum Gericht und er kam ins Gefängnis, weil er seine Tochter eben misshandelte, indem er sie nicht Tochter nannte. Ja? Also zu diesem Punkt kommen wir. Kanada, auch wieder ein christliches Land. 6. Gebot, du sollst nicht töten. Okay, das ist noch in allen Gesetzen drin, aber es hat einen Rahmen. Das ist der produktive Rahmen in der Gesellschaft. Was darüber hinausgeht, das scheint nicht mehr unter diesem Gesetz zu fallen. Da kann man töten, was man will. Lass uns vorne anfangen. Abtreibung, ja, vor der Geburt. Überall die Länder, die christlichen Länder, kommen jetzt dazu, dass sie die Abtreibung legal nennen. Aber es bleibt nicht nur da, sondern es geht sogar ein Stückchen weiter. Und da wird gesagt, ja, wenn so ein Kind zur Welt kommt und krank ist, schwer krank, oder eine Krankheit hat, die es über das ganze Leben hindurchschleppen muss, wieso nicht dieses Kind auch töten? Es ist doch dasselbe wie bei der Abtreibung. Ja, es ist eigentlich dasselbe, ja. Ob man es vor oder nach tötet, ist doch dasselbe. Es ist Totschlag, ja, es ist Ermorden. Und sie nehmen es natürlich nicht als Leben wahr und dann, was nachher kommt, ist auch nicht so wichtig. In Belgien wurde eine Umfrage unter Ärzten gemacht, was sie darüber meinten. 90% hat zugestimmt. Christliches Land. Abendland. Sollst nicht töten. Und das andere, das nicht produktive Teil der Gesellschaft, wenn man dann über dem Rentenalter hinaus ist und vielleicht kränklich wird, ja, dann kommt dann die Sterbehilfe. Wieso nicht? Der Arm ist am Leiden. Das hört sich alles so gut an, ja, wenn man das so hört oder liest. Der Arme, ja, der hat doch nur noch Schmerzen. Komm, wir helfen ihm einfach ein bisschen weiter. In Holland, wo wir, wie wir wissen, die Sterbehilfe schon viele Jahre legal ist, gab es vor kurzem einen Fall, eine dementkranke Frau wurde von der Ärztin, die wollte ihr die Tötungsspritze da verabreichen und die wehrte sich, die wollte nichts von dieser Spritze wissen, also so dement war sie, wie es aussieht, doch nicht, dass sie das kapiert hat, sie wollte nicht umgebracht werden. Dann ruft die Ärztin die Familienangehörige, die draußen waren, die haben sie festgehalten und du sollst nicht töten. Ja? Siebte Gebot, nicht die Ehe zu brechen. Ja, das ist schon ein Witz geworden. Ja? Also heutzutage, erstens, wer heiratet noch? Und dann, ja, nicht die Ehe brechen. Das ist doch total egal. Aber wie sehen wir oder was sehen wir in unserer Gesellschaft? Die Unmoral hat so krass zugenommen, dass ja, Pornografie etwas ganz Alltägliches ist. In einer Umfrage, einer sehr seriösen christlichen Umfrage, stellte sich heraus, dass 55% der Pastore pornografiesüchtig sind. Pastore. 54% der jungen Mädchen Pornografie, christlichen Mädchen pornografiesüchtig sind. Unter Ungläubigen ist es gar nicht so hoch. Unter Gläubigen ist es höher. Also die Hälfte einer Gemeinde, junge Mädchen, ist pornografiesüchtig. Dann die ganze Gender-Ideologie, ja, da habt ihr sicher auch genug davon hier. Bei uns in Argentinien, bevor man den Führerschein macht, muss man einen Genderkurs machen. Bevor man in der öffentlichen, staatlichen Universität studiert, muss man einen Genderkurs machen. Ja, wo sind wir hingekommen? Achte Gebot. Es ist interessant, dass Gott sogar den Privatbesitz schützt. Du sollst nicht stehlen. Aber was sehen wir? Ja, besonders auch gerade in unseren Ländern. Ja, wir haben eine Inflation letztes Jahr von 55%. Wir haben die drittgrößte Inflation der Welt. Und was ist Inflation? Der Staat nimmt den Leuten das Geld aus der Hosentasche. Weil die Löhne steigen nur so um 30% und die Umkosten oder die Kosten, Lebenskosten sind 55%. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dann aussieht. Ja? Und natürlich Kriminalität und so weiter und so fort, das ist ja gang und gäbe überall. Ja? Neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden, ja, also nicht lügen. Was ist schon Lüge? Es gibt ja keine Wahrheit mehr. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, der hat seine Wahrheit und der hat nochmal seine andere Wahrheit. Und alles ist Wahrheit, sagen sie. Aber Wahrheit kann es nur eine geben, sonst ist es keine Wahrheit mehr. Aber wir leben gerade, und das sagen sogar die Ungläubigen, wir leben in der Zeit der Postwahrheit. Es gibt keine Wahrheit mehr. Und wenn dann einer noch die Wahrheit predigen will, wenn er die Bibel öffentlich klar predigt und darüber über Unmoral zum Beispiel redet, ja, was die Bibel darüber sagt, dann bekommt er vielleicht noch ein Gerichtsverfahren. Kommt er vielleicht ins Gefängnis oder muss große Bußen zahlen. Oder es rückgängig machen, sagen, ja, Entschuldigung, ich rede nicht mehr gegen das und das und das. Ja? Und wenn das im Internet ist, oh, da sieht schon Google und Facebook und wie die alle heißen, ja, YouTube, sehen zu, dass auf einmal bestimmte Videos nicht mehr zugänglich sind. Sind geschlossen, ja, für bestimmte Prediger zum Beispiel. Wir sehen, dass wir in einem Lügenapparat einfach sind. Verführung, das ist das Normale in unserer Welt geworden. Die Nachrichten und das alles, ja, das sollte ja die Wahrheit irgendwie aufzeigen, aber was ist noch Wahrheit? Gibt es die überhaupt noch? Darüber hinaus wird versucht, ein Lügensystem in die Menschen selber hineinzusetzen. Man redet vom globalen Reset, also alles neu auffahren. Wir haben eine gewaltige weltweite Krise, Corona-Krise. Und jetzt kommt noch Ukraine dazu und dann, ja, wir müssen alles von Neuem aufbauen, mit neuen Regeln. Was für Regeln? Wer bestimmt diese Regeln? Und so wird unser Gehirn, unsere Gedanken dauernd bombardiert mit Lüge, die eine bestimmte Gruppe von Menschen in die Welt einfach setzen will. Manchmal sogar mit Nutzung der Technik wächst eine weltweite, globalisierte Regierung und Meinungsmacher, die nicht mal die Regierung, die Landesregierung sind. Und das wird mit Gewalt durchgesetzt. Thomas Jefferson, Präsident, ehemaliger Präsident von USA 1801 bis 1809, schrieb, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Ganz interessant. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Ja, was sehen wir heute? Ja, sogar der Staat gibt solchen Sachen eben nach. Zehnte Gebot, konnte ja nicht anders sein, das letzte Gebot, nicht zu begehren. Ja, das sehen wir doch auch überall, oder? Der andere hat was, dann muss ich es auch haben, die Kataloge und Werbungen und so, die haben das alles mit drin. Ja? Der andere hat, du musst es auch haben. Der andere ging nach Thailand, du musst auch dahin gehen. Und der hat ein neues Handy, du musst es auch haben und so weiter. Wir leben einfach im Abfall. Gesetzlosigkeit. Ja, es geht so weit, dass die Gesetze, die vorher die christlichen Werte schützten, jetzt gerade das Gegenteil sagen. Und die Christen werden unter Druck gesetzt, die noch wirklich nach diesen Werten leben wollen. Die werden erstens lächerlich gemacht, mundtot gemacht oder manchmal direkt angegriffen, wie in den Beispielen, die wir erzählt haben, oder noch viele, viele andere mehr. Also gut, wenn in einer Gesellschaft Gott absichtlich auf die Seite gestellt wird, was können wir da anders erwarten, als dass die Gesetzlosigkeit, die Verführung einfach mehr zunehmen wird. Und das sehen wir in unserem Alltag, überall. Aber ich möchte da nicht mit diesem ganzen Negativen bleiben. Ja, wir könnten ja sagen, oh Mann, das ist ja so tragisch und es wird auch nicht besser werden auf die Welt. Ja, und der Antichrist, der wird kommen. Es fehlt nur noch, dass die Gemeinde entrückt wird. Und dann wird er erscheinen. Wird er sich offenbaren. Wahrscheinlich lebt er schon unter uns. Aber er hat noch nicht die Macht, die ihm dann aber gegeben wird. Aber wir sehen schon diese Wehen, die immer mehr zunehmen. Ja, was bleibt uns dann übrig? Nur noch depressiv zusammenzusitzen und sagen, ja komm Herr Jesus, das ist ja alles so schlimm. Nein, wir wollen sehen, wie diese Stelle weitergeht. Was wir machen können, ganz aktiv machen können. Erstens, es gibt die Bewahrung durch das Vorbild. Der Apostel stellt sich selbst und Timotheus Mutter und Großmutter als Vorbild dar. Zum Beispiel Vers 10, wir sind da in 2. Timotheus 3, ja. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, also im Vorbild. Im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in der Verfolgung, in den Leiden. Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Liebe Geschwister, wir haben alle Vorbilder. Vielleicht ist es eine Oma, vielleicht ist es ein Vater, vielleicht ist es ein Kind, vielleicht ist es der Pastor, vielleicht alle haben wir solche Brüder und Schwestern im Herrn, die wirklich den Weg mit dem Herrn ganz treu gehen. Lasst uns ihr Vorbild nachahmen. Neben allen biblischen, die wir natürlich haben, ja, Apostel Paulus, Timotheus, die ganze Galerie von Glaubenshelden von Hebräer 11 und so weiter und so fort. Wir haben Vorbilder. Lasst uns einfach nicht entmutigen. In der Welt sieht es wirklich kompliziert aus. Die vorne wegstehen, ja, unsere Politiker, ich will nicht von Deutschland erst reden, da kenne ich zu wenig, aber ich weiß, was ich in Argentinien sehe. Korruption von oben bis unten. Sie sind keine Vorbilder, ganz im Gegenteil, sie sind Vorbild fürs Böse. Und wenn denn da oben Millionen stiehlt, dann will der da unten auch noch was haben, ist ja logisch. Und so ist die ganze Gesellschaft korrupt. Aber wir haben Gott sei Dank noch Vorbilder. Lass uns denen einfach folgen. Bewahrung durchs Vorbild. Bewahrung durch das Wort. Wie geht es weiter? Vers 15, in Kapitel 2, Vers 15 hat der Apostel Paulus schon gesagt, gib dir Mühe, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Liebe Geschwister, wir müssen das Wort der Wahrheit einfach richtig behandeln. Wir müssen es gebrauchen. Lesen wir es jeden Tag? Nur so können wir vor der Verführung einfach feststehen. So erkennen wir sie überhaupt. Sonst würden wir sie ja gar nicht erkennen. Dann Kapitel 3, 15 bis 17. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil, durch den Glauben in Christus Jesus. Und dann kommt diese bekannte Stelle. Jede Schrift ist vom Gottesgeist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet. Wollen wir feststehen? Wollen wir ausgerüstet sein zu jedem guten Werk? Wir müssen einfach immer wieder zur Bibel greifen. Immer wieder die Bibel in unseren Händen. Es geht nicht anders. Natürlich kennen wir das schon alles. Ich sage euch da überhaupt nichts Neues. Aber gerade vor der Verführung, wie können wir die Verführung erkennen? Wenn nicht mit dem Wort. Der Gemeinde zu Ephesus wurde ja in den Sendschreiben gesagt, dass sie die falschen Apostel aufgezeigt haben. Wodurch? Sie waren sehr fest in der Lehre der Apostel. Fest gegründet. Wie kann man die Verführung aufzeigen? Indem man in der Schrift feststeht, sie gut kennt. Deshalb lasst uns einfach das, was der Apostel Paulus sagt, das suchen, was droben ist. Was mit dem Herrn, mit seinem Wort zu tun hat. Bewahrung durchs Vorbild, Bewahrung durch das Wort, Bewahrung aber durch den Dienst. Wie können wir einfach feststehen in einer Welt, wo alles drunter und drüber geht? Indem wir treu unseren Dienst verrichten. Indem wir treu das tun, was der Herr uns aufgetragen hat. Kapitel 4 gibt der Apostel Paulus uns eine weitere Form von Bewahrung vor dem Abfall. Vers 1. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der lebendig und tot richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Also seht mal, was für ein Anfang von dem, was jetzt kommt. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erleide die Ungemach, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Wir sollen, wir dürfen, wir müssen den Herrn einfach dienen, da wo der Herr uns hingestellt hat. Und manchmal ist es ungelegen, das Evangelium zu predigen. Ja, dem besser nicht, ja, da passt es jetzt gerade nicht, da das Evangelium zu predigen. Natürlich müssen wir da in voller Abhängigkeit vom Heiligen Geist handeln, aber gelegen oder ungelegen? Eine kurze Begebenheit. Ganz in der Nähe bei uns hatte ein Mann einen Laden, wo er so Sachen von Sanitär verkaufte. Und immer wieder, was geht bei uns zu Hause kaputt und dann alles, was ich dafür brauche, kaufe ich immer, habe ich immer bei diesem Mann gekauft. Und das schon etliche Jahre. Und einmal kam ich dahin und sah ihn sehr bedrückt. Und dann habe ich ihn gefragt, du, was ist mit dir los, geht es dir nicht gut? Oh, mein Vater ist im Sterben. Dann habe ich gesagt, du, das tut mir wirklich leid, ich werde dafür beten, für deinen Vater und für dich. Und dann eine Woche später habe ich einfach gedacht, ich muss einfach vorbei, habe da irgendwas Kleines gekauft, einfach um den wieder zu sehen. Und dann frage ich ihn gleich nach dem Vater. Und er sagt, er ist schon gestorben. Und ich sage, du, das tut mir richtig weh. Und ich werde für dich ganz besonders beten. Und habe ihn dann jedes Jahr, Ende Jahr, den Kalender der guten Saat gebracht. Evangelistischer Kalender, ihr kennt ihn. Und ich wusste, er liest ihn nicht. Aber ich habe ihn immer wieder gebracht. Und dadurch kam immer wieder ein wuchs ein Verhältnis auf, eine Beziehung. Und dann kam es zu einem ganz großen Eheproblem bei ihm. Die Ehe ging auseinander, er hat eine kleine Tochter, die er dann praktisch nicht mehr sehen konnte. Der hat so darunter gelitten, dass er zu mir nach Hause kam, um Hilfe zu suchen. Er wusste, wo ich wohnte, weil er mir schon mal was gebracht hatte und dann kam er einfach mal und wollte mit mir reden. Und von da an haben wir uns dann immer wieder getroffen. Ich ging einfach zu seinem Geschäft in der Nachmittagszeit, frühen Nachmittag, also nach Mittagessen, dann machen alle Siesta. Und dann konnte ich mit ihm da Mate trinken und wir haben zusammen geredet. Und immer wieder habe ich ihm das Evangelium gepredigt. Er war katholisch, ja. Er ging immer seine Maria verehren. Er lief da 60 Kilometer hin, also zu Fuß, ja, zu so einem Zentrum da von der Marienanbetung. Aber irgendwann hat er gemerkt, das bringt nichts. Und dann hat er Jesus Christus angenommen. Aber wodurch? Durch diese Ehescheidung, aber dann fing ein gewaltiger Krebs im Magen an. Und da war er dann sehr ängstlich. Da hat er Jesus Christus angenommen. Und zum Schluss war er im Spital, der ganze Magen wurde rausoperiert, ein Teil vom Gehirn und das ging mit ihm zu Ende. Und dann ging ich ihn immer wieder besuchen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag war ich bei ihm, habe mit ihm die Bibel gelesen, habe mit ihm gebetet und eine von diesen Male, da ging ich dann wieder raus und in diesem Zimmer waren acht Menschen, acht Betten und dann läuft mir eine Frau nach, die neben dem anderen Bett gesessen war und ruft mich und sagt, ich habe gerade gesehen, wie du da mit dem Mann gebetet hast. Ich bin auch gläubig, aber ich bin vom Glauben abgefallen und mein Mann liegt im Sterben. Kannst du nicht auch für ihn beten? Und dann bin ich hin und habe ihn angeschaut, habe mich über ihn gebeugt und er konnte schon nicht mehr reden. Sein Gesicht war arschfahl, also ganz gelb und er stank aus dem Mund, das war gräulich. Ich wusste also, der wird nicht mehr lange leben. Und da habe ich ihn ganz direkt angesprochen. Mein Lieber, du weißt, dass es zu Ende geht, nicht wahr? Hat er genickt. Und hast du Frieden? Weißt du, was mit dir passiert, wenn dieser Moment kommt? Nein. Möchtest du darüber Frieden haben? Gewissheit, dass du in den Himmel kommst? Wieder genickt. Und so konnte ich in ganz einfachen Weise das Evangelium predigen. Und zum Schluss hat er Jesus Christus angenommen. Ich habe ein Gebet gesprochen, hat immer zu jedem Satz einfach genickt. Und hat Jesus Christus angenommen. Es war, wie soll ich sagen, ein bisschen ungelegen. Ne? Man würde doch sagen, ja, bet doch lieber, dass er gesund wird oder so, ja. Aber nicht das Evangelium einpredigen und sagen, ja, könntest morgen in der Hölle sein. Manchmal ist es ungelegen, aber notwendig. Am nächsten Tag war er nicht mehr da. Aber er ist im Himmel. Wunderbar. Deswegen, liebe Geschwister, wir haben ein Vorrecht. Wir haben Hoffnung. Wir haben das Wort. Wir haben den Herrn. Wir haben die Erlösung. Wir haben die Vergebung der Sünden. Was machen wir mit diesem großen Schatz? Da draußen sind so viele, die diesen Schatz nicht haben. Lasst uns hinausgehen. Lasst uns alle Möglichkeiten ausnutzen. Konkret dafür beten. Gib mir Möglichkeiten, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Frucht können wir nicht bewirken. Aber wir können den Samen sehen. Die Frucht, das ist Gottes Sache. Aber wir müssen Samen aussehen. Sei es hier, sei es in Argentinien, egal wo es ist. Bewahrung durch den Dienst. Denn da werden wir ermutigt in einer Zeit, wo Abfall einfach großgeschrieben ist. Dienst beinhaltet natürlich nicht nur Evangelisation, sondern alle möglichen Diensten im Weinberg des Herrn. Und einer der wichtigsten Dienste ist der Gebetsdienst. Manchmal sagen, ich kann nichts mehr machen, ich bin zu schwach oder was weiß ich. Aber beten können wir alle. Wir haben einen lieben Bruder in der Gemeinde. Ich habe heute wieder mit seiner Frau geredet. Der ist krank von oben bis unten. Hat alle möglichen Operationen hat er schon hinter sich. Und jetzt hat er wahrscheinlich Krebs im Magen. Ganz gebeugt. Aber er sagt mir immer, Stefan, sag mir, wo du bist. Und ich habe ihm die Liste von meinen Diensten geschickt. Er ist heute für Berlin am Beten. Das weiß ich. Er und seine Frau, und das dreimal täglich. Bei jedem Essen beten sie, und er kann nachts oft nicht schlafen wegen den Schmerzen. Und dann betet er die Nacht durch. Da sagt er mir, ja, ich tue da so in Gedanken alle Geschwister durchbeten von der Gemeinde, die Pastore, Missionare und vor allem auch uns. Es ist wie so ein Opa für unsere Familie, ja. Unsere Kinder gehen sie immer besuchen. Wir haben keine Großeltern in Argentinien. Dann ist so wie das Großeltern-Ehepaar da. Und ich sag immer, mein Lieber, du gehst mit mir. Ja? Du bist Teil an dem, was Gott wirkt. Und das sagt er mir selber. Ich kann nicht mal mit dir auf eine Missionsreise gehen. Dafür taugt mein Körper nicht mehr. Aber ich gehe mit dir im Gebet. Und wenn ich dann zurückkomme, erzähle ich von dem, was der Herr gewirkt hat. Und dann sagt er, ja, wir haben zusammen Missionsarbeit gemacht. Liebe Geschwister, das ist so. Was wären wir, die wir vorne stehen, an der Front, ohne Gebet zu unterstützen? Da würde überhaupt nichts gehen. Wir müssen nur 2. Mose 17 lesen, die Geschichte von Mose da auf dem Berg mit den erhobenen Armen. Ja? Wenn die runtergehen, siegt der Amalek. Und so ist es auch in der Missionsarbeit. Wir brauchen Geschwister, die einfach hinter uns stehen im Gebet. Deshalb nehmt die Gebetskarte mit. Wir wären da sehr dankbar dafür, für die Gebete. Und dann kommt aber auch noch die Belohnung. Belohnung, wenn wir standhaft bleiben, inmitten der Verführung. Das sehen wir auch im 2. Timotheusbrief. Das ist sein letzter Brief, ist sein Testament. Wir finden da erstmal die Belohnung in der Vollendung des Laufes. Ich habe den guten Kampf gekämpft. 2. Timotheus 4, Vers 7, ja? Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Was ist das für ein Geschenk, wenn man am Ende seines Lebens ankommen kann und sagen kann, ich habe es geschafft. Ich war treu. Wäre es nicht wunderbar, wenn jeder so am Ende seines Lebens sagen könnte wie der Apostel Paulus? Hoffentlich ist das so. Es befriedigt einen, wenn man etwas fertig macht, oder? Vielleicht mal das Haus aufräumt, den Garten neu macht und dann jetzt im Frühling alles blüht. Ach, das sieht wunderbar aus. Das war jetzt eine gute Arbeit. Das bringt doch Zufriedenheit, ja? Und wenn wir erst im Dienst des Herrn etwas tun, was gibt es Größeres, als dem König der Könige zu dienen und da treu erfunden zu werden, Vollendung des Laufes. Aber auch Belohnung des Laufes. Apostel Paulus fährt da weiter, Vers 8. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zu erkennen wird. Okay, wir können sagen, Apostel Paulus hat sie natürlich verdient, ja? Wenn er keine Krone bekommt, ja, wer dann schon, ja? Aber der Vers hört da nicht auf, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben, die bekommen das auch. Also wir bekommen Belohnung, wenn wir treu sind, wenn wir jeden Tag so leben, wie wenn es der Letzte hier auf der Erde wäre. Wenn der Herr Jesus heute kommen würde, und sagen wir mal, wenn er nächsten Dienstag kommen würde, wir hätten nur noch eine Woche. Was würden wir dann in dieser Woche machen? Oder eben nicht machen, können wir auch sagen. Würden wir nicht alles dran setzen, dass das Evangelium noch weiter verkündigt wird? Würden wir nicht mehr den Herrn dienen? Es ist unsere letzte Woche. Ich glaube ja. Deswegen lasst uns sein Erscheinen lieb haben, dementsprechend leben. Der Herr kommt bald. Diese Tage, letzte Woche, las ich in einer Zeitung, der wichtigsten Zeitung in Argentinien, dass Bill Gates sagte, dass in 10 Jahren kein Handy mehr existieren wird. Es nur noch alles mit einem Chip auf der Haut funktionieren wird. Bill Gates sagt das, ja, also. Wir wissen, wo es hingeht. Also, wenn wir da Offenbarung 13, 17 kennen, wir wissen, wo es hingeht. Aber das Schöne ist, der Herr Jesus kommt vorher. Er nimmt uns zu sich heim. Aber das heißt, dass nur noch ganz wenig Zeit bleibt für uns hier auf der Erde. Lasst uns dementsprechend leben, seine Erscheinungen lieb haben. Und dann Stärkung während des Laufes. Ja, manchmal, wenn wir das alles sehen, dann haben wir die Tendenz, uns zu entmutigen, nicht wahr? Wenn ein Elia sich entmutigen ließ, weil er einfach nicht das gesehen hat, was er gerne möchte, in seinem Volk, dass sie zurück zum Herrn finden. Er floh von der Isebel.